Zukunft entdecken. Die Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, liebes Publikum, ich freue mich, dass Sie in so großer Zahl heute Abend zu uns gekommen sind. Ich hoffe, dass jeder ein Plätzchen findet, auf einem Sitz oder auf der Treppe oder hinten im Stehen. Es beeindruckt mich, Sie hier in so großer Zahl zu sehen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Polytechnischen Gesellschaft zu unserer Veranstaltung Zukunft Mensch. Mein Name ist Annika Glose. Ich bin Referentin für Projekte und Kommunikation der Polytechnischen Gesellschaft. Persönlich willkommen heißen möchte ich heute Abend Professor Dr. Moosbrugger, den Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft, Dr. Birgit Sander, seine Stellvertreterin und Professor Dr. Ulrich Finke, ebenfalls aus dem Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft. Ich freue mich, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Polytechnische Gesellschaft zu begrüßen. Und ein ganzer besonderer Gruß geht an Richard David Precht. Wir freuen uns ausgesprochen, dass Sie heute Abend hier sind. Vielen Dank, dass Sie nach Frankfurt gekommen sind. Herzlich willkommen. Ja, und so eine große Veranstaltung ist niemals alleine möglich. Und deshalb möchte ich mich bei unseren Kooperationspartnern bedanken. Zuerst genannt sei der Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität, über den wir den wundervollen Raum hier bekommen haben. Und ich begrüße Professor Dr. Christian Winter. Und ich danke unserem Medienpartner HR Info, heute vertreten von Heike Liesmann. Herzlich willkommen. Zukunft Mensch heißt es aber jetzt nicht nur hier und heute, sondern eine ganze Trilogie von über 30 Veranstaltungen ist mit dieser Überschrift versehen. Wir beginnen mit Zukunft Mensch, Mensch-Maschine, 11 Vorträge, die sich bis Dezember erstrecken. Wir setzen fort im Februar 2020 mit Zukunft Mensch, Mensch-Umwelt und im Herbst 2020 heißt es dann Zukunft Mensch, Mensch-Gesellschaft. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Sie sind herzlich willkommen und im Foyer finden Sie unsere Broschüre mit genauen Daten und Informationen. Aber warum heißt es überhaupt Zukunft Mensch? Zukunft Mensch deshalb, weil unser Wissen und unsere Fähigkeiten inzwischen so weit entwickelt sind, dass wir unsere Spezies selbst und die Erde maßgeblich verändern können. Heute blicken wir auf uns. Menschen haben immer versucht, sich zu verbessern. Größer, schneller, schlauer, stärker zu werden, jung zu bleiben, länger zu leben. Die Biologie schränkt uns da schon irgendwie ein, aber können uns neue Technologien helfen, unsere Einschränkungen zu überwinden? Darüber sprechen heute der Philosoph Richard David Precht und der Biologe Volker Moosbrugger. Und ich möchte Sie gerne kurz vorstellen. Richard David Precht ist einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und ebenso an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Seit seinem sensationellen Erfolg mit »Wer bin ich und wie viele?« waren alle seine Bücher Bestseller und wurden in viele Sprachen übersetzt. Volker Moosbrugger studierte Biologie und Chemie in Freiburg sowie Meeresbiologie an der Universität in Montpellier. Er leitet seit 2005 die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und hat einen Lehrstuhl an der Goethe-Universität inne. Er ist zugleich Präsident der Polytechnischen Gesellschaft. Und ob Sie es glauben oder nicht, die Polytechnische Gesellschaft organisiert und veranstaltet diese Vortragsreihe seit über 150 Jahren. 1818 stellte zum Beispiel Karl von, danke schön. 1818 stellte zum Beispiel Karl von Dreis einem interessierten Frankfurter Publikum seine neu erfundene Laufmaschine vor. Und 2019 werden wir zum Beispiel noch die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt, den Cyborg Enno Park, die Science-Slammerin Franka Parian, die Ministerin für Entwicklung und Strategie Christina Sinemus und viele andere spannende Redner und Rednerinnen hören. Ich hoffe, Sie damit neugierig gemacht zu haben, neugierig darauf, mit uns zusammen mehr zu erfahren, mehr zu lernen und mehr zu entdecken. Für heute wünsche ich Ihnen einen schönen und spannenden Abend mit Richard David Precht und Volker Moosbrugger und bitte Sie auf die Bühne. Ja. Und damit es auch wirklich unterhaltsam wird, haben wir für anregende Getränke gesorgt. Und ich werde Sie hier gleich einmal versorgen und zögern Sie bitte, sich selbst nachzuschenken. Bitte schön.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Zunächst vielen Dank, Frau Klose, für die sehr sympathische Einführung hier, die ja auch zeigt, was die Polytechnische Gesellschaft, die es seit 1816 nun mal gibt, schon alles geleistet hat, nicht? Und eben jetzt auch versucht, Sie alle für Themen zu interessieren, die uns auch umtreiben müssen. Die Polytechnische Gesellschaft steht irgendwie in der Tradition der Aufklärung, fühlt sich den Idealen des Humanismus verpflichtet, aber eben auch den Idealen der Verantwortlichkeit, des Gemeinwohls. Und wir haben schon den Eindruck, wie viele andere auch, darunter unser Bundespräsident, nicht, dass wir heute in einer Zeit sind, wo wir mehr miteinander reden müssen. Einfach weil unendlich viel passiert und gerade das Thema Aufklärung, was eben so ein Kernmerkmal irgendwo ist der Polytechnischen Gesellschaft, dass das heute auch eine besondere Bedeutung hat. Wir stehen vor vielfältigen Umbrüchen. Heute wollen wir eigentlich zwei große Umbrüche ein bisschen in den Blick nehmen. Da geht es einmal um dieses ganze Thema Human Enhancement. Wie kann ich mich, wie Frau Klose das gesagt hat, schöner, besser, schlauer machen? Sie alle haben das letztes Jahr verfolgt, als aus China der Report kam, nicht? Die Chinesen haben letztlich Zwillinge geboren als eben genetisch modifizierte Zwillinge. Was darf ich eigentlich? Was will ich? Was wird möglich sein? Und was wollen wir nie wirklich erleben? Und eine ähnliche große Umbruchserlebnis werden wir haben natürlich mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Big Data, die unendlich vielen Daten, die verfügbar sind, insbesondere dann auch in Verbindung mit der Robotik. Da sind ganz neue Möglichkeiten da, wie Menschen untereinander kommunizieren können, wie Arbeit geschehen kann, aber eben auch, wie ich Demokratie beeinflussen kann. Allein diese beiden Themen, Human Enhancement und dieses Thema Informatikrevolution, künstliche Intelligenz, Big Data, Robotik, nicht, wird unser Leben in den nächsten 10, 15, 20 Jahren schon ganz grundlegend verändern. Und mit dieser Reihe wollen wir eigentlich dazu beitragen, dass wir uns mehr darüber unterhalten, was wir eigentlich gerne hätten und was wir nicht gerne hätten. Wir wollen also nicht einfach jetzt nur zuschauen, was die großen Technikfreaks alles an neuen Erfindungen auf den Markt bringen und nach schrittweise realisieren, sondern wir wollen als Demokratie eben aktiv mitgestalten. Dem dient dieses Gespräch. Ich bin weniger Gesprächspartner an der Stelle, sondern eigentlich mehr der Fragende, der an der einen oder anderen Stelle sicher auch seine eigene Meinung wird äußern dürfen und das werde ich auch tun, aber der Star des Abends sitzt neben mir und der soll auch ausreichend zu Wort kommen. Und ich habe gedacht, wir fangen mal heute an in der Diskussion mit einer für Deutschland ungewöhnlichen, Strategie. In Deutschland, Sie kennen den Begriff German Angst, fangen wir, wenn irgendwas Neues auf den Markt kommt, immer erstmal an, oh, was könnte das alles an schlechten Dingen mit sich bringen, nicht? Das ist so ein Markenzeichen, das Deutschland mit sich trägt. Und deswegen will ich heute erstmal anfangen, was ist denn das Positive von den Dingen? Was können wir eigentlich erwarten? Was würden wir denn gerne sehen? Also ich würde gerne eigentlich anfangen mit der Utopie. So. Und dann können wir uns langsam nähern, was ist denn die Dystopie, was wollen wir eigentlich auf keinen Fall haben. Also eben dieses Thema der German Angst auf die zweite Stelle mal schieben, erstmal die Optionen, nachher die Probleme. Und den Schluss machen wir dann vielleicht damit, dass wir uns überlegen, was müssen wir eigentlich alle tun. Also die Politik, aber natürlich auch wir alle. Herr Brecht, können wir so mal einsteigen? Wollen Sie uns mal, Sie haben sich mit den Themen intensiv auseinandergesetzt, Sie haben ja auch gesagt, Sie schreiben gerade auch an einem Buch, was sich eben auch mit diesem ganzen Thema Human Enhancement befasst. Was wäre denn Ihre Utopie, wenn ich jetzt mal diese beiden Revolutionen in den Blick nehme? Wenn Sie sagen, wir gehen mal 50 Jahre voraus, wie hätten Sie es denn gern?
Also ich werde Ihnen diese Frage in dem sicheren Wissen, dass es so, wie ich mir das jetzt ausmale, wahrscheinlich nicht kommen wird, beantworten. Um nicht endlos zu reden, werde ich mich auf zwei Punkte kaprizieren. Der eine ist ein philosophischer Punkt und der zweite ist ein ganz praktischer Punkt. Der philosophische Punkt ist, meine Hoffnung geht dahin, dass die Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu einer Neudefinition dessen kommen werden, was sie eigentlich sind. In der abendländischen Philosophie, seit den alten Griechen, hat der Mensch sich über den Logos definiert, also über die Fähigkeit zum Verstand, zum Vernunft, über seine Intelligenz. Und davon abgegrenzt hat er das, was nicht über Logos verfügt. Das waren je nach Philosoph entweder nur die Frauen oder eben auch die Tiere und die Pflanzen. Und das Spannende ist, dass wir heute in eine Welt kommen, wo der Mensch vielleicht nicht mehr qua Logos das andere gegenüber den Tieren und den Pflanzen ist, sondern dadurch, dass er die künstliche Intelligenz geschaffen hat, die künstliche Intelligenz jetzt das andere gegenüber den Menschen, Tieren und Pflanzen ist. Das wäre insofern wünschenswert, weil die begrüßenswerte Aktion, die wir gerade gesehen haben, natürlich genau darum geht, dass der Mensch als biologisches Lebewesen wieder erkennen muss, was seine eigentlichen Wurzeln sind und dass er als biotisches Lebewesen ein unglaublich fundamentales, allem anderen vorgelagertes Interesse daran haben muss, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und zu erkennen, dass er qua seines Körpers, aber auch qua seiner Instinkte, seines Wollens und vielem anderen mehr den Tieren ähnlicher ist als der künstlichen Intelligenz. Diese Antwort geht genau entgegen dem, was wir nachher besprechen werden, denn die meisten Fantasien gehen in die Richtung, dass der Mensch mehr Maschine werden soll. Und meine Hoffnung wäre, dass er erkennt, dass er eben gerade nicht Maschine ist und dass ein Dasein als Maschinenmensch ausgesprochen ätzend und langweilig sein wird, sondern dass er über diesen dialektischen Prozess lernt, dass er viel mehr einbehalten in die Natur ist, als er gegenwärtig glaubt. Das wäre die philosophische Antwort.
Darf ich eine Zwischenfrage da stellen? Sie haben eben gesagt, wir haben uns traditionell sehr stark über den Logos definiert. Das ist natürlich eine sehr westliche Sicht. Nicht? In Asien würde man da sicher anders argumentieren. Würde denn so ein Weltbild, wie Sie es jetzt entwerfen, als philosophisches Bild, kann das generalisiert werden? Ist das, sage ich mal, global mehrheitsfähig, wenn Sie an Indien und China denken?
Ich glaube inzwischen ja. Ich glaube, dass der durch den Logos irgendwann mal in einem langen kontingenten Prozess in Kraft gesetzte Prozess des Kapitalismus den Globus inzwischen umfasst. Bin nicht sicher, ob die Chinesen in einer buddhistischen Kultur leben oder ob die Inder in einer hinduistischen oder buddhistischen Kultur leben. Im Grunde genommen ist ihre ganze Ökonomie völlig konträr zu dem, was ursprünglich sozusagen das Kulturgut in dieser Art und Weise gewesen ist. Ich rede jetzt nicht über die Gestaltung von Privatphilosophie, sondern ich über da, wie sozusagen die gesamten Systeme funktionieren. Und da würde ich sagen, ist das, was im alten Griechenland ursprünglich mal angefangen hat, über all die Stationen, die es da dem langen, langen Weg genommen hat und mit vielen Umständen, die dazu beitragen, so eine Art Weltreligion geworden, das auch für die asiatischen Länder gilt. Und unter dem Gesichtspunkt, finde ich, kann man diesen Universalisierbarkeitsanspruch dessen, was ich gesagt habe, aufrechterhalten. Der zweite Punkt ist, wir definieren eigentlich erst seit der ersten industriellen Revolution den Wert des Menschen über seine Tüchtigkeit und wir bemessen die Tüchtigkeit eines Menschen an dem Geld, was er für eine Tätigkeit bekommt. Ich halte das für eine historisch kontingente Entwicklung. Das war früher nicht so. Ja, der Adel war genau dadurch gekennzeichnet, dass er nicht tüchtig war. Deswegen war er Adel, er musste nicht arbeiten. Später kommt sozusagen dieses bürgerliche Tüchtigkeitsepos. Ich kann auch sagen, das hat einiges für sich gehabt. Ich will das jetzt nicht im Bausch und Bogen verurteilen, aber ich hoffe, dass wir durch diese Station durchgehen und auf eine höhere Stufe kommen, indem wir den Wert eines Menschen nicht mehr an der Lohnarbeit oder an seinem Einkommen bemessen. Das könnte rein theoretisch passieren, weil wir langfristig durch die Digitalisierung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in eine Welt kommen, in der die klassischen Formen von Erwerbsarbeit deutlich weniger werden als jetzt und damit die Definition des Menschen über die Arbeitsleistung langfristig geringer. Auch hier haben wir es im Augenblick mit umgekehrten Tendenzen zu tun und auch hier vertraue ich auf eine dialektische Entwicklung. Das wäre meine Hoffnung.
Auch da eine kleine Replik dazu. Sie sagten, ja, der Adel zeichnete sich ja gerade dadurch aus, dass er nichts tun musste. Das ist ja nur auf der einen Seite richtig. Ich denke, auf der anderen Seite hat der Adel ja immer versucht, seine Macht zu vergrößern, seinen Einfluss zu vergrößern, hat Kriege geführt. Das war auch nicht nur Spaß, was sie da gehabt haben. Nicht? Also meine Frage ist ein bisschen, ist das vielleicht irgendwo auch Bestandteil einer Conditio Humana, dass man sagt, ich will was leisten, ich will stolz auf mich sein. Also nicht, woher kommt das Bedürfnis, Sport zu machen? Nicht? Das ist ein Wettbewerb um nichts. Einfach also, um die Befriedigung für mich selber, ich bin der Beste.
Also zunächst mal würde ich sagen, ich wollte mitnichten zum Ausdruck geben, dass ich die Zeit der Adelsherrschaft besser gefunden habe als die Zeit des Bürgertums. Ich habe nur den Adel als ein Beispiel für eine alternative Wertskala genommen, dass die Bewertung dessen, wer an der Spitze eines Staates steht, nicht nach der Tüchtigkeit bemessen wurde und nicht nach Arbeitsleistungen. Wenn Sie sagen, der Mensch ist so, er will was leisten, bin ich vorsichtig. Ich bin deswegen vorsichtig. Erstens, als Philosoph hat man eine gewisse Scheu gegen Formulierungen, die mit der Mensch anfangen. Es gibt von Carl Schmitt diese wunderbare Formulierung, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Es ist so, der Mensch kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und schon in meiner Familie sind die Menschen sehr unterschiedlich. Und ich will gar nicht erst darüber hinausgehen, kulturspezifisch sind sie sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, was man in Papua-Neuguinea oder im Ituri-Urwald unter Leistung versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Gemeinsamkeit der Menschen darin besteht, dass sie einen erfüllten Tag haben wollen. Ob sie das an einen Leistungsbegriff koppeln, dass man irgendjemand übertreffen muss oder dass man dafür Grenzen überwinden muss und so weiter, da bin ich nicht ganz sicher. Das halte ich tendenziell eher für eine kulturelle Prägung. Also ich glaube, etwas zu tun, worin man vorkommt, das mag eine Art anthropologischer Konstante sein. Wie das aber im Einzelnen designt ist, das hängt vom Zuschnitt der Kultur ab.
Mich würde dann vielleicht noch interessieren, nicht? Ich glaube, das kann die Mehrheit, die hier präsent ist, kann diesen beiden Aspekten, wo Sie sagen, so sieht die Utopie aus, da kann man zunächst mal folgen. Mich würde dann noch interessieren, in dieser Utopie, also weiß ich, die Biologie ist unendlich weiter, die Medizin ist unendlich weiter, wir haben Robotik, wir haben künstliche Intelligenz, der Garten wird automatisch gepflegt, wenn wir es wollen und, und. Wie sieht die Regierungsform aus? Also haben wir dann noch Demokratie oder sind es dann letztlich die großen Konzerne, die irgendwo alles steuern?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie langfristig Perspektive ist. Also ich glaube, dass die Macht der Quasi-Monopolisten im Silicon Valley, auch die Macht der chinesischen Digitalkonzerne noch eine ganze Weile steigen wird. Glaube aber nicht, dass das das Ende der Geschichte sein wird, dass die Demokratie hinfällig wird und wir am Ende in eine reine Herrschaft von technokratischen Experten und Geschäftsinteressen hineingehen. Ich glaube, dass man über diese Frage deswegen wahnsinnig schwer was sagen kann, weil diese Dinge unglaublich im Fluss sind. Also da kann man sich natürlich, was wünschenswert ist, an die Wand malen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja in dem einen oder anderen Zukunftsbereich viel Fantasie. Der Bereich, wo meine Fantasie mit Abstand am schlechtesten entwickelt ist, ist die Frage der Regierungsform. Das ist der Punkt, wo ich jedes Mal streiken muss und sage, es kann mir das einfach nicht vorstellen, wie das in 20, 30 Jahren aussehen soll und von 50 Jahren gar nicht zu reden.
Leuchtet mir unmittelbar ein. Ich meine, Die Zukunft hat noch nie jemand 20 Jahre voraussehen können, dass ein iPhone irgendwann mal so die Welt beherrschen wird oder auch das Internet. Und das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich vorausgesehen haben. Mich hätte aber an der Stelle jetzt einfach auch interessiert, was hätte ich denn gerne? Was glaube ich, sind die Menschen dann, also wir reden ja von einer Utopie, habe ich dann eine Demokratie der gebildeten Leute, jeder darf ja das tun, was er will, wir haben ein Grundeinkommen, wir haben Zugang zur Bildung, also ist es der Wohlfühlstaat, bei dem alle mitreden können, ist das denkbar?
Ja, also denkbar ist das schon, aber ich weiß, dass der Weg dahin ist, lang und dornig ist. Also natürlich wünsche ich mir ein Land, in dem niemand sich mehr existenzielle, finanzielle Sorgen machen muss. Und das ist ja wichtig, weil natürlich haben wir eine Sozialabsicherung, aber auch nicht gesellschaftlich stigmatisiert ist, wenn er wenig Geld hat. Das wäre natürlich ausgesprochen wünschenswert. Es ist ziemlich schwer, als Hartz-IV-Empfänger eine schöne Frau zu kriegen. Als Grundeinkommensempfänger, das ja jeder bekommt, was ja nicht stigmatisierend ist und was in Zukunft vermutlich nicht mehr über Arbeitsleistungen finanziert wird, sieht die Situation anders aus. Also natürlich ist das Grundeinkommen nicht nur eine Maßnahme, um gegen Arbeitslosigkeit abzufedern, nicht nur eine Maßnahme auf eine völlig veränderte Arbeitswelt hingerichtet, sondern auch eine Maßnahme, die dahin geht, bestimmte Parameter der bürgerlichen Leistungsgesellschaft in der Fläche nicht mehr gelten zu lassen. In der Spitze werden die noch lange weiter gelten. Aber in der Fläche. Das heißt mit anderen Worten, dass ich nicht an jeden Menschen den Anspruch stellen kann, in einer Welt, in der Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, dass er selber durch eine bestimmte Arbeit zur Steigerung des Bruttoinlandsprodukts beiträgt. Dieser Anspruch ist historisch und dieser Anspruch wird irgendwann alt und vergessen sein.
Bevor wir jetzt zur Dystopie kommen, würde mich so quasi als Übergang nochmal interessieren, was Ihr Menschenbild ist. Nicht? Also ich bin früher aufgewachsen mit der Geschichte, ja, die Mittelmeerländer, die lieben das Dolce Far Niente, das ist also am liebsten Kaffee trinken, Siesta machen, nicht? Und die Deutschen, das sind die richtig Fleißigen. Die Chinesen haben sicher eine ganz andere Vorstellung als Menschenbild, auch die Inder wieder. Wenn ich jetzt einfach mal an eine globalisierte Welt denke, mit allen möglichen Fortschritten, was ist dann das Menschenbild, das Ihnen vorschwebt, wenn Sie von einem Grundeinkommen reden, wenn Sie sagen, jeder soll sehr selbstbestimmt leben können?
Also alle meine Überlegungen gehen gar nicht von einem Menschenbild aus. Ich hatte ja vorhin gerade meine Skrupel geäußert im Hinblick auf anthropologische Bestimmungen dessen, wie der Mensch ist. Da bin ich ausgesprochen vorsichtig. Ich möchte aber zu Ihren fleißigen Deutschen sagen, dass jedes Jahr Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen deutsche Urlauber untätig am Strand von Mallorca rumliegen und unglaublich glücklich sind.
Richtig. Wir sind deutlich besser geworden in den letzten Jahren.
Würde ich auch sagen. Und als das deutsche Far Niente in Griechenland fanden wir so lange schön, solange die nicht so hoch verschuldet waren. Dann haben wir immer geschwärmt von der südländischen Mentalität. Ja, und seit wir dafür bezahlen müssen, finden wir das auf einmal alles überhaupt nicht gut und denken, die ganze Welt müsste wie Deutschland werden. Dann hätten wir gar keine Lust mehr, dahin in Urlaub zu fahren. Also ich wäre jedenfalls vorsichtig mit so klaren Definitionen.
Also, das Ziel ist, das maximale Glück von maximal vielen Leuten, weiß ich, 10 Milliarden Menschen oder irgendwie sowas.
Ich bin, weil das mein Lieblingsthema ist, bei dem Begriff Glück ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, es gibt sehr viel Wichtigeres im Leben als Glück. Also nur, um es einem ganz kleinen Beispiel klarzumachen, also ich meine, da stoßen Sie jetzt bei mir in ein Hornissennest, aber kein Mensch bilanziert in seinem Leben ständig Glück und Leid. Also die Frage, ob Sie insgesamt ein erfülltes Leben leben oder nicht, ist vom Glück deutlich weniger abhängig, als Sie meinen. Also weder im Glück im Sinne von lucky, noch im Glück im Sinne von happy. Sie addieren, wenn Sie irgendwann auf dem Totenbett sind, nicht diese Glückszustände. Oder um es an einem prägnanten Beispiel klarzumachen. Amerikanische Sozialpsychologen haben in einem Langzeitfeldversuch mal versucht rauszukriegen, wie glücklich Eltern mit Kindern sind. Es ist deswegen interessant, weil unter der Frage, was macht sie glücklich, die meisten Eltern an erster Stelle ihre Kinder angeben. Und diese Sozialpsychologen hatten den Eindruck, das stimmt nicht. Und haben dann, damals waren es überwiegend Mütter, heute könnte man das natürlich auch oft mit Vätern machen, mit Pagern ausgestattet. Und dann haben die angefunkt, unregelmäßig, und haben gefragt, sind sie gerade mit ihren Kindern zusammen? Ja. Wie glücklich sind sie gerade? Im Sinne von Schulnoten. So, und am Ende kam dabei raus, dass das Zusammensein mit Kindern ungefähr so glücklich macht wie Putzen.
Was lernen wir daraus?
4 bis 4 minus. So, trotzdem würden die gleichen Eltern mit dem Ergebnis konfrontiert sagen, das stimmt nicht. Warum? Wenn die dann abends im Bett liegen, in ihren Frottee-Schlafanzügen und so süß sind und so weiter, dann gießen sie innerhalb von Sekunden einen solchen Zuckerguss über den verkorksten Tag, dass dieser Moment ihnen wichtiger ist als die ganzen Summe der Scheißmomente, die sie am Tag gehabt haben. Und die Pointe, die darauf ist, das Entscheidende ist, Kinder geben Sinn. Und Sinn ist mehr als die Addition von Glücksmomenten.
Okay. Ich glaube wirklich, das macht einen großen Unterschied. Nicht?
Es gibt dieses schöne Zitat von Nietzsche, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer.
Ja, gut, okay. Wir fragen ganz am Ende nachher, ob Sie glücklich sind, in dem Sinne, dass Sie den Sinn dieser Veranstaltung verstanden haben. Wechseln wir mal zur Dystopie. Ja? Also ich komme mal mit dem Vorurteil, das ich gewinne. Unsere Utopien sind immer unspezifischer als die Dystopien. Wir wissen immer genauer, was alles passieren könnte und schlimm wäre. Ja? Was ist denn aus Ihrer Sicht angesichts dieser möglichen Entwicklung, ich kann versuche mich jünger zu machen, potenter zu machen, sonst was. Ich habe Zugriff auf alle möglichen Intelligenzen über meine Computer. Was wären denn die Dystopien aus Ihrer Sicht?
Also ich zähle jetzt nicht all die Dystopien auf, die Sie in zahlreichen Büchern übrigens fast immer aus Amerika kommt. Also die USA ist das Land der technologischen Dystopien. Nicht nur der Utopien, sondern auch der Dystopien. Es gibt eine unglaubliche Literatur der letzten Jahre, die warnen vor den Folgen künstlicher Intelligenz, vor Überwachungsstaaten, vor dem Ende der Freiheit, für die Zerstörung der Demokratie und so weiter. Das will ich hier nicht alles referieren, das ist mehr oder weniger sinnvoll, das sind alles Sachen, wo man sich Gedanken machen muss. Ich würde sagen, die Hauptpointe für mich ist eine andere. Die Hauptpointe für mich ist, wenn wir unsere Situation mal versuchen, wir wissen, wir können das jetzt nicht aus der Perspektive von in 30 Jahren machen, aber wenn wir uns jetzt einfach mal so in den Himmel beamen und gucken, in was für einer Welt leben wir gerade, dann würden wir doch eigentlich sagen müssen, dass es zwei gigantische große Linien gibt, die im Augenblick völlig dominant sind und die sich nicht überschneiden. Und die eine Linie ist, dass wir dabei sind, aufgrund der drohenden Klimakatastrophe die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu verlieren. Das ist die eine Linie. Und die andere Linie ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir schöner, effektiver, reicher und was weiß ich was werden. Also, dass sich dann verbindet mit den Vorstellungen, durch Digitalisierung irgendwie noch effektiver zu werden, Mensch-Maschine-Schnittstellen, wie Maschinen zu werden, unsere Intelligenz maßlos zu steigern und so weiter. Und das Spannende bei der zweiten Entwicklung ist, dass sie mit der ersten gar keinen Berührungspunkt hat. Denn wir haben ja, was die erste anbelangt, kein Erkenntnisproblem. Es ist ja nicht so, dass wir mit Maschinen verschmelzen müssen, um zu erkennen, dass wir uns um die natürlichen Lebensgrundlagen bringen. Das wissen wir auch so. Um die Probleme unserer Zeit zu lösen, also die Frage von Kriegen, die Frage von Ressourcenausbeutung, die Frage von Klimawandel, die Frage von Welthunger, für all das ist ja nicht das Problem, dass wir das nicht richtig erkennen oder durchdenken können. Das heißt also, für das müssen wir uns eigentlich gar nicht optimieren, sondern wir optimieren uns für irgendwas, was eigentlich nicht die Lösung eines Problems ist, während wir die großen Probleme, die wir im Augenblick haben, nicht angehen. Und das ist sozusagen die ganz eigenartige Situation. Und ein Satz. Und ich möchte nur an einem Satz mal klar machen, also nicht nur, dass diese beiden Entwicklungen so auseinanderfliegen, sondern sie sind ja tatsächlich aneinander gekoppelt. Sie sind in zwei Punkten aneinander gekoppelt. Einmal gibt es aus dem Silicon Valley eine ganze Reihe von Utopien, die sagen, gerade weil die Erde in Zukunft unbewohnbar sein wird, müssen wir uns von unseren biotischen Grundlagen lösen, müssen postbiotisch werden und in der Lage sein, unser Bewusstsein auf Datenträgern zu speichern. Dann macht der Klimawandel uns auch nichts mehr aus. Das ist das eine. Und das zweite ist, vermutlich geht es nicht schnell genug. Also ich würde vermuten, dass diese Entwicklung sehr viel länger dauert als prophezeit und dann sozusagen schafft man den Absprung nicht mehr. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob das das Paradies ist oder die Hölle. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wir reden wahnsinnig viel über Digitalisierung, müssen wir auch, ist ökonomisch ein großes Thema, ist gesellschaftlich ein großes Thema, worüber wir fast nie reden, ist der Energieverbrauch durch Digitalisierung. Und da kommen die beiden Linien jetzt enorm zusammen. Es ist weltweit so, dass 8% des Stroms, der verbraucht wird, für digitales Spielzeug verbraucht wird. Das ist nicht nichts. Also für Tablets und Smartphones und so weiter. Und das ist nicht nichts. Übrigens 80% innerhalb der 8% für Streamingdienste. Also YouTube-Videos gucken ist sozusagen schlimmer als innerdeutsch zu fliegen. Ja, das hören die Fridays for Future-Kinder nicht so gerne. Ja, ist aber was dran. Also es gibt sozusagen, wir müssen diese ganze Digitalisierungsentwicklung müsste doch immer unter dem Gesichtspunkt, kann ich damit Energie sparen oder kostet es mehr Energie angegangen werden? Sonst machen wir den gleichen Fehler wie in der ersten industriellen Revolution, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt einen wahnsinnigen Fortschritt und wir generieren Wohlstand, alles richtig, aber auf Kosten der Natur. Jetzt müssten wir eigentlich gelernt haben und müssten sagen, in der vierten industriellen Revolution müssen wir von Anfang an die ökologischen Kosten einkalkulieren. Und das ist das, was nicht passiert.
Da sind wir bei unserem Eingangsevent, nicht? Bei den Extinction Rebellions, die ja auch beklagen, wir wissen eigentlich, was zu tun wäre, aber wir tun es nicht. Das ändert sich offenbar auch im Kontext der Digitalisierung nicht. Was steckt da dahinter? Sind das reine Machtverhältnisse? Also es geht darum, ich will nicht mein Geld verlieren, ich will nicht meinen Einfluss verlieren. Oder ist es irgendwie die Renitenz, ist ja, Gölsch, es hat nur immer Jod gegangen und wird schon nicht so schlimm werden?
Nee, das Hauptproblem ist, es gibt für diese Fragen keine Zuständigen. Es ist, ja. wenn Sie Wirtschaftsminister in Deutschland sind, sind Sie nicht dafür zuständig, dafür irgendwie zu gucken, dass Digitaltechnologie, die in Deutschland zugelassen wird oder sowas, energieeffektiv ist. Ich sage bewusst energieeffektiv und nicht energieeffizient. Energieeffizient ist, wenn ich einen Server so baue, dass er weniger Strom verbraucht. Es ist aber nicht effektiv, wenn ich den Server 5-mal größer mache und er in der Summe doch mehr verbraucht. Genau. Und wir denken ganz viel über Energieeffizienz nach, also einzelne Geräte, einzelne Technologien, zum Beispiel Blockchain-Technologie, jetzt energieeffizienter zu machen, denken aber nicht darüber nach, dass die Summe der insgesamt eingesetzten Technologie insgesamt deutlich mehr Energie verbraucht als vorher. Das ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Und wir überlegen überhaupt nicht über Energieeffektivität und es ist auch, wie gesagt, keiner zuständig. Wenn Sie mit deutschen Politikern sprechen, die Gelegenheit habe ich häufig, dann geht es darum, wir müssen in der KI, dürfen wir jetzt nicht den Anschluss verlieren. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und wir müssen gucken, ob wir es schaffen, vielleicht doch eine europäische Suchmaschine oder wir müssen über Besteuerung nachdenken. Da gibt es ganz, ganz viele aktuelle Themen, mit dem 5G-Netzausbau ist immer das Lieblingsthema. Das sind die ganzen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber wer ist denn dafür zuständig, aus einer Supervisor-Position zu sagen, pass mal auf, das und das und das und das könnten wir jetzt eigentlich uns ökologisch nicht leisten. Das gibt es nicht, das kommt im System nicht vor und die handelnden Personen sind maßlos, aber wirklich maßlos von all dem überfordert. Ja.
Ich stimme Ihnen da schon zum Teil zu, aber meine Erfahrung ist noch ein bisschen eine andere. Ich bin in dem Sektor ja tätig. Ich predige seit 35 Jahren im Prinzip immer das Gleiche. Ich erzähle, was CO2 bewirkt, ich erzähle, was das für Temperaturveränderungen hervorruft, ich erzähle, was das für Meeresspiegelveränderungen hervorruft, ich erzähle, dass wir Aussterberate haben, die 100 bis 1000 Mal schneller ist als das, was wir normalerweise haben. Und die Leute hören immer zu und sagen, sie haben recht, aber es passiert auch nichts. Und ich habe vor 35 Jahren, wurde ich schon immer gefragt, warum passiert denn nichts? Da war meine Antwort immer, und da komme ich, als Evolutionsbiologe habe ich so ein bisschen ein Faible, eher für so anthropologische Konstanten, im Gegensatz zu Ihnen als Philosoph. Nicht der Mensch reagiert, ich verwende an der Stelle Homo sapiens. Homo sapiens reagiert dann, wenn es weh tut. Wenn das 100 Jahre voraus ist, das tut noch nicht weh. Nicht? Und nicht, wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich darin jetzt bestätigt, jetzt wird die Bevölkerung langsam nervös. Das, was wir jetzt erlebt haben, hat es vor 35 Jahren nicht gegeben. An den Fakten hat sich null geändert. Aber die Dringlichkeit, die Urgency hat zugenommen und jetzt fordert in einer Demokratie auch die Bevölkerung, dass was passiert. Also ich gebe Ihnen recht, die Politik oder die Politikerinnen und Politiker sind an vielen Stellen überfordert, aber offenbar wir als Demokraten haben auch versagt, weil wir es nicht eingefordert haben.
Das ist absolut richtig. Also ich würde das sofort unterschreiben, was Sie sagen. Also der Druck war nicht groß genug. Und was ich als sehr, sehr störend herausgestellt habe, war, die Grünen haben, um mehrheitsfähig zu werden, irgendwann mal Abstand genommen, im Großen zu denken oder große Zuständigkeiten zu benennen, sondern haben eine bestimmte Ideologie vertreten, die sagt, jeder muss bei sich anfangen. Das ist eine Ideologie, weil wenn jeder von Ihnen bei sich anfängt, ist keines der Probleme, über die wir hier reden, gelöst. Ich will damit nicht sagen, dass nicht jeder nach seiner Fasson sehen muss, was er tun kann. Ich will aber sagen, sich darauf zu verlassen, wird in 100 Jahren nicht dazu führen, ja, dass wir weit genug sind. Das heißt, das Tempo würde niemals reichen. Da gibt es 1000 Beispiele. Fairtrade-Handel, ja, ist heute 1,5% des Marktsegmentes. 1 Milliarde und noch ein paar gequetschte Umsätze. Ist toll. Ja, 1,5% der Bevölkerung hat in 20 Jahren begriffen, dass es besser ist, fairen Kaffee zu kaufen und so weiter. Damit, es ist schön, dass es das gibt. Ich finde das auch gut, wenn Sie fairen Kaffee trinken. Aber geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass man damit etwas verändern könnte. Und das Wichtige ist, was Sie machen können, das kann dazu beitragen, zum Bewusstseinswandel beitragen. Aber jede große gesellschaftliche Veränderung braucht eine Zange. Es braucht sozusagen den Druck von unten und es braucht die, die oben darauf reagieren und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Am Beispiel Plastikmüll. Ja, ich kann keinen Plastikmüll wirklich vermeiden. Wenn ich arbeitslos wäre, könnte ich, weil dann könnte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen, wo ich was wo kriege. Ja, wo ich kein Plastikmüll verbrauche. Aber in meinem Leben, wo ich im Vorbeigehen irgendwo was esse und so weiter, kann ich das nicht. Also möchte ich, dass die Regierung nicht recycelbares Plastik verbietet, weil es mir hilft.
Ja, Fakt ist ja, dass die Politik nur die Themen anpackt, die ihnen auch Wählerstimmen bringt. Lassen Sie mich noch mal wieder zu ein bisschen anderen Thema zurückkommen, Dystopie. Was kann alles Schlimmes passieren? Ich sage mal, wir leben heute, so nehmen das viele wahr, in einer Zeit, wo unendlich viele Informationen auf uns einströmen. Wir haben Globalisierung, viele neue technische Entwicklungen, Informationen aus jedem Zipfel der Welt erreicht uns. Und es entsteht so eine gewisse Orientierungslosigkeit. Also unendlich viel Wissen verfügbar, aber ich weiß eben nicht so richtig, was ich damit alles machen soll. Nicht so, es entsteht so ein bisschen auch das Gefühl, anything goes, alles ist eigentlich irgendwie möglich, was heute hier nicht ist, ist woanders dort und so. Also für mich ein bisschen die Frage Werte. Ja, wir haben heute bestimmte Werte, jedes Land ein bisschen andere. Welche dieser Werte, die uns heute wichtig sind, gehen in 20 Jahren baden, weil sie sich überholt haben?
Ich hoffe mal sehr, keiner. Und da ich ja nicht zu den Leuten gehöre, die sagen, was in 20 Jahren ist, sondern allenfalls sage, wofür ich mich fürchte, was in 20 Jahren passieren kann oder was ich mir wünsche, was in 20 Jahren eintritt, glaube ich, dass es eigentlich von den Werten, die uns wichtig ist, keinen einzigen gibt, den wir gezwungenermaßen über Bord werfen müssen. Also unser ethisches Fundament, was wir haben, die Vorstellung, die wir von der Menschenwürde haben, die Werte, die wir haben im Hinblick an Wahrheit, Verlässlichkeit und so weiter, an Loyalität, also all die Werte, die sich seit der Antike nicht verändert haben. das muss man mal dazu sagen, sind ein oder zwei dazugekommen. Was sich verändert hat seit der Antike ist, dass diese Werte nicht nur für freie griechische Männer gelten, sondern für den Rest der Welt auch. Das ist die größte Veränderung, die eingetreten ist. Aber nicht so sehr inhaltlich. Da kann man sagen, die Tapferkeit war bei den Griechen ein bisschen wichtiger, als sie heute ist. Klar, lebten auch unter anderen Umständen. Aber im Grunde genommen ist der Tugendkatalog, den man bei Platon findet und bei Aristoteles findet, dem heutigen in vielen wichtigen Punkten schon relativ ähnlich. Und es ist auch spannend, wie universell viele Werte sind. Also überall in der Welt wird das Schöne insgesamt höher gesetzt als das Hässliche. Wird Tapferkeit höher bewertet als Feigheit? Wird Barmherzigkeit höher bewertet als Hartherzigkeit? Wird Gerechtigkeit höher gewertet als Ungerechtigkeit? Wird Loyalität höher bewertet als Illoyalität und Verrat? Also in diesen ganz grundsätzlichen Überzeugungen. Auch hier ist wieder der Unterschied. Mit der einen oder anderen arabischen Kultur stellt sich die Frage, gilt das für alle Menschen oder gilt das für alle Männer? Also da gibt es sozusagen noch eine Menge Diskussionsbedarf, falls diese Diskussionen tatsächlich mit Worten ausgetragen werden und nicht mit Kanonen. Aber auf jeden Fall ist das etwas, wo es Unterschiede gibt, aber nicht so sehr in diesen Grundorientierungen. Wo es aber Unterschiede gibt, ist die Frage, die sich ein Regierender stellen muss, unter welchen Bedingungen kann ich mein Volk wie unter Berücksichtigung welcher Werte regieren? Und da stellt sich die Situation in Russland völlig anders dar als in Deutschland und in China auch. Also die spannende Geschichte ist, nur mal zu dem Beispiel China, ohne erschöpfend darüber zu reden, es ist nicht so, dass wir mit den Chinesen nicht den größten Teil unserer Werte teilen. Aber wir leben in einer völlig anderen Gesellschaft aufgrund von Dingen, die gar nicht so viel mit Werten zu tun haben, sondern die mit ganz konkreten politischen Problemen zu tun haben. In der legendären Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit, jetzt 5 Jahre alt und von Fry vor einer Woche nochmal neu aufgelegt und nochmal bekräftigt, fallen in den nächsten 20 Jahren oder 15 Jahren in China 72% der jetzt bestehenden Arbeitsverhältnisse weg. So, jetzt ist es ja so, dass diese 72% nicht unbedingt zutreffen müssen, aber es wird ja schon reichen, wenn es 40% wären. Weil China lebt nicht von der Digitalwirtschaft, trotz entsprechender Digitalkonzerne, sondern die leben von der Old Economy, von dem einfachen Fabrikarbeiter, vom Landarbeiter und so weiter. Und in diesem Bereich wird ein unglaublicher Teil von Arbeitskraft nicht mehr nötig sein. Und da erwartet man in China den Totalzusammenbruch und die Anarchie. Und der Grund, warum in China jetzt die Freiheit entsprechend eingeschränkt wird, warum dieses Programm zur Verbesserung des Menschen mit Social Credit System eingeführt wird, was übrigens nur in wenigen Städten bisher funktioniert, ist, dass sie die totale Angst haben vor einem anomischen Zustand, also der kompletten Unregierbarkeit des Landes. Das, was ich hier sage, ist keine Parteinahme. Es ist auch keine Diskussion über Werte. Es ist zunächst mal die Erklärung des Hintergrundes. Das machen die nicht, weil die Kommunisten sind oder weil sie Asiaten sind. Das machen die, weil die vor ganz, ganz konkreten, dramatischen Problemen stehen.
Ich würde ein klein bisschen gehen. Also ich glaube, die Analyse ist schon richtig. Aber die Akzeptanz in China, die ist deswegen so groß, weil China eine andere Wertestruktur hat. Da zählt der Einzelne fast nichts und die Gesellschaft sehr viel mehr.
Das bestreite ich, das halte ich, Entschuldigung, aber ich halte das für ein westliches Klischee. Der Grund, warum die chinesische Gesellschaft funktioniert, sind 5-10% Wirtschaftswachstum im Jahr. Das sichert den sozialen Zusammenhalt. Noch nie in der Geschichte hat es in einem Land, das so einen Wirtschaftsboom erlebt, einen Umsturz, eine Revolution oder irgendwas gegeben. Ich glaube, das ist viel verbindender. Jeder, der in seinem Leben mit Chinesen mal geschäftlich oder so zu tun hat, sieht, es gibt viele Chinesen, die sind extrem ungemütliche Gesellen. Die sind auch nicht sozusagen von ihrer Haltung, ich bin in erster Linie kollektiv. Es gibt einen Unterschied zwischen dem zur nach außen getragenen Haltung und zwischen dem sozusagen Selbstwertgefühl des Menschen. Und das Selbstwertgefühl des Menschen in China unterscheidet sich weit weniger von den Menschen hier, als in unseren Klischees vom duldsamen Asiaten immer wieder produziert wird.
Einspruch euer Ehren. Also ich habe da eine andere Sicht. Ich arbeite seit 35 Jahren intensiv mit Chinesen zusammen. Deswegen habe ich da eine andere Sicht. Aber das braucht man jetzt gar nicht mehr vertiefen. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir an der Stelle vielleicht jetzt nicht weiter vertiefen. Ich würde gerne zum Schluss der Dystopie noch mal ganz konkret fragen. Nicht? Wenn man dieses Thema Genetic Engineering, CRISPR-Cas, Human Enhancement denken. Gibt es da aus Ihrer Sicht bestimmte Grenzen, wo Sie sagen würden, das darf man nicht tun?
Also als erstes ist keine Verbesserung von nicht mündigen Wesen, die hier nicht selber darüber entscheiden können, ob sie hier optimiert werden oder nicht. Na? Das ist sozusagen die allererste Grenze, die man machen kann.
Das heißt,
und das Zweite ist, was komplett fehlt in allen Fantasien in Richtung Transhumanismus, also Verbesserung des Menschen, ja, Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit. All diese Vorstellungen, die ja auch so ein Telos haben, dass der Mensch irgendwann maschinenähnlich oder Maschine wird, denen fehlt es nicht nur an Fantasie, sich vorzustellen, wie ätzend und langweilig das Leben dann mal sein wird, sondern die haben keine Soziologie. Ich würde ganz anders argumentieren. Ich würde jetzt gar nicht von der Individualethik ausgehen, sondern ich würde sagen, die überlegen sich nie, was aus einer Gesellschaft wird, wo Privilegierte sich optimieren lassen und nicht Privilegierte nicht optimiert werden. So als ob jetzt in unseren heutigen Gesellschaften die Sache nicht auseinanderfliegt zwischen Arm und Reich, würde die jetzt noch zwischen turbo-enhanceden Menschen auf der einen Seite und anderen Menschen, die davon ausgeschlossen sind, noch weiter auseinanderbrechen. Und das sind alles Überlegungen, die tauchen da nicht auf. Jede dieser Dinge, also der ganze Transhumanismus denkt vom Einzelnen. Wäre es nicht schön, wenn ich intelligenter wäre und was weiß ich was alles und so.
Wobei ich finde es auch schön, wenn alle intelligenter wären. Nicht?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass manche Menschen, wenn sie intelligenter wären, verzweifelt wären über ihr Dasein. Ich bin da gar nicht so sicher.
Warum?
Naja, ein kleiner Blick in die Geschichte der Philosophie belehrt unmissverständlich darüber, dass die meisten Philosophen ziemlich unglückliche Menschen waren. Es gibt keine Korrelation zwischen Intelligenz und zufriedenem Leben.
Da bin ich sofort dabei. Nein, ich denke ja an der Stelle jetzt mehr an das, was wir vorhin gesprochen haben. Wir wollen ja irgendwo eine zukünftige Welt gestalten, nicht? Und da würde man sich etwas mehr Weisheit, ich will jetzt gar nicht mal nur von Intelligenz reden, etwas mehr Weisheit würde man sich da vielleicht schon
wünschen.
Aber
da bin ich bei Ihnen. Ich würde sofort Weisheit von Intelligenz trennen. Also ich würde sagen, es gibt Formen der Herzensbildung, ja, die zu einem inneren Reichtum führen, der sinnstiftend sein kann. Und es gibt bestimmte Formen von hoher Intelligenz, die dazu nichts beitragen. Das ist kein Argument gegen Intelligenz. Es ist nur, wir sollten es nicht überschätzen.
Gut, da haben wir jetzt ein bisschen über die Utopie geredet. Und über die Dystopie, jetzt gehen wir langsam zum Schluss. Nicht? Wir müssen ja unseren Wein noch trinken und Sie haben sicher auch irgendwie mal Lust auf ein Gläschen Wein. Thema Herausforderung. Nicht? Also, wenn wir sagen, also eine grobe Idee, wie die Welt aussehen soll, habe ich ja eigentlich. Ich weiß auch, was nicht passieren soll eigentlich. Was müssen wir denn tun, damit wir ein humanes Leben in Zukunft erlauben bei all diesen neuen Entwicklungen?
Also es ist tatsächlich so, dass wir ernsthaft über bestimmte Grenzen in bestimmten Bereichen nachdenken und demokratisch entscheiden sollten. Und ich möchte eine Grenze, Sie hatten mich ja vorhin nach Grenzen gefragt, eine Grenze möchte ich ganz, ganz unbedingt hochhalten. Weil in vielen Bereichen kann ich keine Grenzen definieren, weil ich sagen muss, das müssen die Menschen am Ende ja doch selber entscheiden, wo sie ihre Grenzen ziehen. Aber es gibt eine Grenze, wo ich ganz massiv werben will, dass sie eingehalten wird. Als Vorspann dazu, ich bin im Jahr 50 bis 100 Mal auf Digitalkonferenzen. Und immer wenn Politiker auftreten, dann sagen die, erzählen die, was es alles an Neuem gibt und so weiter. Natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, wo ist die Grenze. Das sind die Leute, die auf diese Frage keine Antwort haben wollen. Weil wenn es eine verbindliche Antwort ist, dann müssen sie sich daran halten. Und dann müsste man entsprechende Gesetze machen und die müsste man durchsetzen. Und man ist froh, dass man das selber überhaupt nicht definieren kann, sondern man überantwortet das in einen Raum, den man die Gesellschaft nennt und in dem nichts entschieden wird. Und ich möchte eine solche konkrete Grenze aufzeigen, weil die ist mir wichtig. Sogenannte moralische Programmierungen von künstlicher Intelligenz und von Computersystemen darf es nicht geben. Ich möchte versuchen, das zu erklären, warum das so ist. Sie kennen das berühmte Beispiel, moralische Programmierung bedeutet, im Straßenverkehr ein Auto so zu programmieren, dass es, wenn es vor der Wahl steht, drei alte Damen zu überfahren oder ein Kind, selbstständig eine Entscheidung fällt. Diese Programmierung kann nur unter einem einzigen Gesichtspunkt erfolgen, und das ist die Abwägung von Leiden und Glück, gegen die ich vorhin ein Plädoyer gehalten habe. Also das ist das Prinzip des philosophischen Utilitarismus, der moralische Entscheidung nach der Summe des mutmaßlichen Glücks oder des mutmaßlichen Leidens abwägt. Wenn ich das im Straßenverkehr mache, gibt es keine andere Möglichkeit, außer an Lebenserwartung zu koppeln. Dann sage ich, die drei alten Damen haben noch zusammen eine Lebenserwartung von mutmaßlich 20, 25 Jahren und das Kind noch eine von 70. Ja, dann ist klar, die drei alten Damen werden überfahren. Wenn das Kind allerdings eine Glatze hat und ich irgendwie Symptome feststelle und besonders blass und ich die Vermutung haben muss, dass es Leukämie hat, dann doch lieber das Kind überfahren. So, das, was ich hier erzähle, ist ja nicht was, was ich mir ausdenke, sondern es gibt eine Plattform, die heißt Moral Machine vom MIT. Und dort sind Hunderttausende von Menschen in aller Welt, haben sich berufen gefühlt, sich daran zu beteiligen und ihre Präferenzen jeweils einzugeben, wen sie überfahren würden. Das hat offensichtlich viel Spaß gemacht, da gibt es eine millionenhafte Resonanz drauf und das ist sozusagen das, worauf Tesla zurückgreifen möchte. Und ich möchte ganz klar machen, da ich ja vorhin gesagt habe, es geht im Leben nicht um Leiden und Glück, wo das Problem besteht. Das Problem im Straßenverkehr besteht darin, wenn Sie in der realen Situation wären und Sie hätten noch die Zeit zu überlegen, wie alt die alten Damen ist und wie das Kind aussieht, können Sie auch bremsen. Tatsächlich sind Sie in einer Situation dann, wenn Sie jemanden überfahren, in dem Sie nicht mehr bremsen können und dann machen Sie etwas Reflexartiges, indem Sie keinen Lebenswert miteinander addieren. Das heißt, in der Situation fällen Sie keine moralische Entscheidung. Das können Sie gar nicht. Jetzt ersetzen wir eine Situation, die Hand des Zufalls, der Überforderung und der Emotionalität gemischt hat, durch eine rationale Entscheidung, indem wir den Lebenswert von Menschen abstufen. Das widerspricht in Deutschland dem Grundgesetz, weil die Gedanken der Menschenwürde um jeden Menschen eine Firewall macht und sagt, das Leben eines Menschen ist nicht mit dem anderen Leben eines anderen Menschen verrechenbar und schon gar nicht aufgrund von biologischen Kriterien. Ich glaube aber, dass solche Planspiele auch in der deutschen Automobilindustrie gemacht werden. Ich bin viel in der deutschen Automobilindustrie unterwegs gewesen. Ich kriege nie Antworten auf diese Fragen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, die zuständigen Leute wissen immer nicht so ganz genau, woran da gearbeitet wird. Aber hier könnte es sein, dass wir dann sagen, über die technische Notwendigkeit des autonomen Fahrens machen wir einen Quantensprung, ja, dass wir gegen die Menschenwürde im Grundgesetz verstoßen, ohne dass es groß auffällt. Und hier wäre es wahnsinnig wichtig, hinzugehen und diesen Pflock einzuziehen. Und wenn wir denn tatsächlich irgendwann mal, das wird doch noch sehr lange dauern, selbstfahrende Autos in unseren Städten haben, dann müsste ein Zufallsgenerator entscheiden und nicht eine ethische Abwägung über den Wert von Leben geführt haben. Wenn wir das machen, haben wir den größten Grundwert unserer Verfassung außer Kraft gesetzt. Und da kann man gar nicht laut genug gegen anbegehren.
Das heißt, die Lösung ist am Ende ein Zufallsgenerator. Ich nehme jetzt einfach mal an, so autonomes Fahren kommt. Das halten Sie nicht mehr auf. Ob man das will oder nicht, ist völlig dahingestellt. Das mag einer wollen, jemand nicht wollen, das wird kommen. Ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, jawohl, ich versuche jetzt tatsächlich die Programmierung möglichst menschenähnlich zu machen und ab einer bestimmten Schwelle ist es dann eben der Zufallsgenerator. Wäre das eher die Lösung, die Sie dann favorisieren würden?
Als ja, der Versuch, oder sagen wir mal, ich sage nach rechts ausweichen, wenn das nicht geht, nach links ausweichen. Was Sie auf jeden Fall einprogrammieren müssen, ist den Fahrer zu schützen, sonst steigt da keiner ein. Na, wenn Sie wissen, dass Sie im Zweifelsfall geopfert werden, ist das kein Geschäftsmodell. Ja. Also das wird man machen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin bei weitem nicht mehr so sehr davon überzeugt, dass das autonome Fahren, so in, wie wir uns das vorstellen, in unseren Großstädten überhaupt kommt. Mhm. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Fernfahrer ersetzt werden. Mhm. Na, auf Autobahnen wird das sicher kommen. Aber in den Städten, da gibt es so viele Faktoren, über die nie nachgedacht wird. Nur mal als ein Beispiel, weil wir wollen ja nicht über das autonome Fahren die ganze Zeit sagen, aber nur mal, um so klar zu machen, woran nicht gedacht wird, das ist der Fußgänger. Wir können uns zu fünft in Frankfurt auf eine Kreuzung stellen und machen so, ja, und hüpfen da hin und her. Und wenn da nur noch selbstfahrende Autos sind, dann halten die alle an. So, und innerhalb kürzester Zeit haben sie sich beim selbstfahrenden Auto daran gewöhnt, mit dem Rücken zum Lenkrad zu sitzen und dafür nicht zuständig zu sein, genauso wenig wie im Bus. So, da steigt also keiner aus und haut Ihnen einen in die Fresse, sondern da können Sie mit 5 Leuten den Verkehr von Frankfurt aufhalten. So, und der Einzige, den ich bisher getroffen habe, der sich darüber Gedanken gemacht hat, das ist jemand, der in der Flugzeugindustrie arbeitet und Geheimdienste berät. Und der hat mir gesagt, in dem Moment klingelt Ihr Handy und da steht drauf 2000 Euro Strafe wegen Verkehrsstörung. Und dann, warum? Weil das autonome Fahren in der Stadt nur kommen kann, wenn die ganze Stadt mit Kameras und Sensoren ausgerüstet ist, wie in China. Sonst wird das nämlich überhaupt nicht funktionieren. Und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Und darüber müssen wir diskutieren. Und dann werden wir noch lange überlegen, ob das selbstfahrende Auto die richtige Lösung für den Verkehr der Zukunft ist oder nicht zum Beispiel neuartige Formen von Schienenverkehr, die im Augenblick ebenfalls angedacht werden und die sehr spannend sind.
So langsam das Ende. Wir wollen eine positive Welt haben. Eine Welt, die zukünftig besser ist als die, in der wir jetzt leben. Wenn wir heute jemand fragen, in welcher Zeit möchtest du am liebsten leben, dann würden in Deutschland wahrscheinlich alle irgendwas sagen zwischen 2010 und 2020 oder so. Nicht? Wenige von uns würden lieber 1950 wohnen oder 1936. Habe ich, nicht? Wie kommen wir dahin, dass, sagen wir mal, dieses Gefühl, das wir haben, die Welt hat sich insgesamt eigentlich verbessert für uns, unser Leben ist reicher geworden, einfacher an vielen Stellen, wir leben länger. Wie kommen wir dahin, dass sich der Trend fortsetzt? Da frage ich ein bisschen nach den Mechanismen. Also letztlich auch die Frage an die Bürgerinnen und Bürger, was müssen wir machen, dass eben nicht die GAFAs, also die großen Konzerne letztlich von sich aus alles Mögliche umsetzen und wir eigentlich nachher einfach nur noch das Herdenvieh sind, das eigentlich diesem Zug hinterherläuft. Nicht? Also wie können wir bestimmen, wohin wir wollen und nicht einfach erleben, wo es hingeht?
Ich glaube, durch viele, viele kluge Ideen, wie wir den digitalen Fortschritt nicht erwarten wie den Regen und uns immer fragen, was kommt in 5 Jahren und was kommt in 10 Jahren, sondern uns fragen, was von dem wollen wir haben, wie wollen wir es gestalten. Ich habe unlängst den Vorschlag gemacht, 25% Besteuerung auf Konsumgüter, die per Onlinehandel erworben werden. Die Folge würde dazu führen, dass die Städte wieder aufblühen. Die Städte würden wieder aufblühen, weil der Einzelhandel wieder konkurrenzfähig wäre. Wir würden auch in die ganzen Städte im Osten, wo die Leute irgendwie ihre kulturelle Heimat verloren haben und falsche Parteien wählen, das Leben zurückbringen. Das wäre unglaublich segensreich. Was ist das einzige Argument, was es dagegen gibt? Herr Precht, Sie wollen den Fortschritt aufhalten. Und jetzt kommt das Spannende. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Innovation und Fortschritt. Innovation ist völlig wertneutral. Fortschritt ist die Bewertung der Innovation als in die richtige Richtung gehend oder in die falsche Richtung gehend. Und genauso war das bei der ersten industriellen Revolution. Eine der Entwicklungen war, dass die Arbeiter 16 Stunden am Tag gearbeitet haben, dass sie bezahlt wurden, dass sie normalerweise mit Mitte 30 tot waren, dass die Lebenserwartung von 35 auf 31 Jahre sogar noch gesunken ist gegenüber der harten Feldarbeit, die sie vorher gemacht haben. So, und was haben wir gesagt? Okay, das ist so kein Fortschritt. Die Dampfmaschine ist richtig, die Industrieproduktion ist richtig, aber es gibt Dinge in diesem System, die sind falsch, die sind menschenunwürdig. Ja, die Erklärung der Menschenrechte war schon lange verabschiedet, als wir diese Arten von Fabrikproduktion haben, Kinder in Bergwerke geschickt und so weiter. Und dann sind wir hingegangen und haben bestimmte Dinge, auch aus ökonomischem Druck, weil es nicht genug Konsumenten für die Produkte gab und so, gab es 1000 Gründe. Aber am Ende haben wir die Dinge so gestaltet, dass sie zum Fortschritt waren und nicht nur Innovation. Und genauso müssen wir jetzt an die Digitalisierung rangehen und fragen, was ist tatsächlich Fortschritt? Und was ist Innovation, aber kein Fortschritt? Und wie können wir es gestalten, dass daraus Fortschritt wird?
Als 66-Jähriger habe ich viel Sympathie für diese Position. Ich glaube aber, die ist einfach nicht realistisch. Nicht, das ist eben So wie wenn Sie sagen, also das kommt ja immer wieder das Beispiel, nicht? Die falsche Einschätzung unseres Kaisers von der Rolle des Automobils oder so, nicht? Also wenn man versucht, eine Technik, die bestimmte Dinge leisten kann, plötzlich künstlich einzuschrumpfen, wenn man bestimmte, in meiner Terminologie, Biotope erhalten will. Ich glaube einfach, das wird nicht funktionieren, obwohl ich viel Sympathie dafür habe. Ich meine einfach, die Geschichte zeigt, das funktioniert nicht.
Also Sie als Biologe, Sie kennen die Geschichte des Viktoriasees. Ne, die Geschichte des Viktoriasees, also die ostafrikanischen Seen, Tanganyika-See, Malawi-See und so weiter, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine enorme Biodiversität an Fischen, vor allen Dingen an Barschen haben. Mhm. Der Viktoriasee nicht. Was ist der Grund? Weil man irgendwann Nilbarsche da reingesetzt hat, die man als Speisefische angeln wollte. Diese Nilbarsche werden fast einen Meter groß, den kaufen Sie als Viktoria-Barsch, wird er Ihnen verkauft, weil Nilbarsch sich so dreckig anhört und Viktoria-Barsch sich irgendwie gut anhört. Und die Viktoria-Barsche haben die gesamte Biodiversität zerstört. Wenn man heute noch mal vor der Frage stellt, ob es eine gute Idee war, den Viktoria-Barsch in den See zu lassen, würde man sagen, nee, das war eine vollkommen falsche Sache. Und das ist hier genauso. Also wir entscheiden darüber, ob wir die Viktoria-Barsche in unsere Biotope lassen oder nicht, oder ob wir das wieder korrigieren können. Also wir brauchen so etwas, wie aus Ihrer Perspektive gesprochen, eine ökonomische Ökologie, die sich um den Erhalt von Biotopen und von Vielfalt kümmert. Sonst werden unsere Städte noch viel elender werden, als sie es zu einem sehr großen Teil, ich rede vor allen Dingen von den kleinen und Mittelstädten im Osten, aber auch in Nordrhein-Westfalen, der Fall sind. Hier müssen wir Bestandsschutz machen und hier müssen wir quasi ökologische Maßnahmen ergreifen.
Wie gesagt, ich habe ja Sympathie dafür, weil ich das ja auch mag, ja? Aber es gibt eine normative Kraft des Faktischen, die eben sagt, nee, das funktioniert nicht.
Ne? Ich glaube so. Aber nicht, dass es die normative Kraft des Faktischen ist, ja. Sondern im Augenblick regiert uns die normative Kraft des Fiktiven. Wir lassen uns bestimmte Geschichten aus dem Silicon Valley erzählen, wie die Zukunft sein wird. Und wenn wir andere Ideen davon haben, halten wir sie für unrealistisch. Und ich glaube nicht, dass wir uns der normativen Kraft des Fiktiven in diesem Punkt beugen müssen. Übrigens kenne ich keine im Bundestag vertretende Partei, die keinen Grund hätte, nicht für die 25% Steuer zu sein, weil die trennt weder links noch rechts, noch grün, noch sonst was.
Also, Herr Brecht, wir machen eine Wette, wir treffen uns in 50 Jahren wieder mit Human Enhancement bin ich da noch topfit und dann schauen wir mal, wer recht hatte, ne? So. Ich denke, an der Stelle können wir vielleicht auch Schluss machen. Ich habe ja gesagt, ich wollte Sie fragen, ob Sie jetzt glücklicher sind, weil Sie den Sinn dieser Veranstaltung verstanden haben. Das frage ich jetzt an dieser Stelle lieber nicht, weil ich auch ein bisschen Angst vor der Antwort habe. Und es wurde ja vorhin schon gesagt, manche Antworten möchte man eigentlich gar nicht hören. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Brecht. Sie haben... Ja, langsam, ein bisschen Geduld, so, nicht? Bis 50 Jahre haben wir noch viel Zeit. Nein, nein. Lassen Sie mich erstmal Herrn Brecht nochmal herzlich danken für seine Ausführungen. Ich denke, es ist wieder deutlich geworden, dass er eben auf der einen Seite sehr tief, gleichzeitig sehr breit denkt, eben wirklich ein systemisches Verständnis versucht zu entwickeln für das, was auf unserer Erde in der Gesellschaft passiert und gleichzeitig das Talent hat, das unterhaltsam und allgemeinverständlich rüberzubringen. Also es war eine wirklich spannende Diskussion oder Erleuchtung von Ihnen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Jetzt machen wir nur die Fragen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Applaus, aber zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Ich habe hier keinen Monolog gehalten, sondern wir haben miteinander diskutiert. Und ohne Ihre klugen Fragen und Ihre klugen Erwiderungen und Einwände wäre das kein schönes Gespräch geworden. Deswegen...